Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Das Thema für heute steht schon vorne. Wer möchte es einmal vorlesen? Wie spricht man das zweite Wort aus? Wer möchte hier? Wer möchte vorlesen? Keiner? Ihr könnt doch lesen, oder? Gefährliches Terrain, genau. Dieses Wort Terrain, was bedeutet das oder woher kommt das? Das ist eigentlich ein französisches Wort oder kommt aus dem Französischen. Was bedeutet das Wort? Genau, Gebiet, Gelände, ja, wer hat gegoogelt? Genau, Gebiet oder Gelände oder Ort könnte man übersetzen aus dem Lateinischen. Bitte? Gegend, ja, genau. Gegend, ja. Aus dem Lateinischen kennt man das so unter dem Wort Terra. Terra, was heißt Terra? Erde, genau, ne? Genau. Gefährliches Gebiet, könnte man sagen, oder gefährlicher Ort. Vielleicht an die Kinder hier unter uns. Kennt ihr so gefährliche Gebiete oder Orte auf dieser Welt? Was sind so ganz gefährliche Orte? Welche kennt ihr? Ja. Russland, okay, ja, genau, das ist natürlich Kriegsgebiet, ja, ist gefährlicher. Noch weitere? Island, ja, gut. Bitte? Vulkanausbrüche, genau, das sind dann ganz gefährliche Orte auch, ne, wenn ein Vulkan ausbricht. Ich wollte euch heute auch drei Orte vorstellen, drei gefährliche Orte. Wobei es mir hauptsächlich nachher um den dritten Ort geht. Oh, jetzt habe ich den Präsenter nicht da. Genau, der erste Ort, den finden wir, ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Fokussieren. Oh, nee, das war falsch, ich habe irgendwas Falsches gemacht. Nochmal zurück hier oben. Ein gefährlicher Ort ist... Ach, nach rechts ziehen. Genau, ja. Und zwar hier in diesem Gebiet, ja, ist ein gefährlicher Ort. Ich mache mal weiter. Das ist das Bermuda-Dreieck. Habt ihr das schon mal von gehört? Genau, das ist so ein Dreieck, wie da hinten zu sehen. Und das Interessante ist, bis heute sind da so mysteriöse Dinge passiert, von denen man bis heute nicht weiß, ja, was ist da eigentlich passiert? Zum Beispiel im Jahre 1880, da ist das britische Schiff Atalana mit 281 Kindern oder Passagieren unterwegs gewesen und plötzlich einfach verschwunden. Man weiß bis heute nicht, was da genau passiert ist. Es wurde kein Notruf irgendwie abgesetzt oder irgendwie. Das Schiff ist einfach plötzlich verschwunden. Oder auch ein bekanntes Beispiel, das ist der Flug 19 im Jahr 1945, wo fünf amerikanische Bomber unterwegs waren zu einer Trainingseinheit, zu einem Trainingsflug. Und ein erfahrener Pilot war auch dabei. Und plötzlich ist die Funkverbindung abgerissen. Und diese fünf Flugzeuge sind spurlos verschwunden. Die Radargeräte haben wohl gespinnt und nichts mehr richtig angezeigt und sind plötzlich verschwunden. Und ein Suchflugzeug hat sich nachher auf den Weg gemacht, ist hinterhergeflogen eine gewisse Zeit später und ist auch spurlos verschwunden. Bis heute weiß man nicht, was da genau in der Luft passiert ist. Man konnte keinen Notruf absetzen, sie waren einfach spurlos verschwunden. Oder auch ein großes Schiff, ein Kohleschiff, die USS Cyclops im Jahr 1918, ist auch unterwegs gewesen. Ein großes Schiff mit 306 Passagieren an Bord, einfach spurlos verschwunden, kein Notruf. Und bis heute wird einfach um dieses Gebiet, oder man findet die Schiffe nicht und es ist einfach sehr mysteriös, wie Flugzeuge über diesem Gebiet oder auch Schiffe, die unterwegs waren auf dem Wasser, einfach plötzlich verschwinden können. Ein weiterer Ort, und zwar das ist hier vorne, hier unten, Lake Natron. Das ist in Tansania. Das ist ein See, sogenannter Natronsee in Tansania. Und in diesem See
ist der pH-Wert bei 8 bis 10, also fast so stark wie bei Ammoniak. Und wenn jemand da ins Wasser hineingehen würde und baden würde, wollen würde, würden die Augen verätzen und die Haut würde verätzen und man würde ja erblinden oder entsprechend dann auch sterben. Wenn Vögel da rüberfliegen oder versuchen da zu trinken oder sich darauf zu setzen, sie sterben ziemlich sofort, werden wie versteinert und werden dann einfach ans Ufer geschwemmt. Also ein sehr gefährlicher Ort, der ist auch so rötlich gefärbt. Das ist der Natronsee. Jetzt habe ich einen dritten, weiteren Ort und den könnt ihr hier ablesen. Den habe ich jetzt einmal hier aufgeschrieben. Genau, hier vorne steht's. Vielleicht von den Erwachsenen, wer möchte immer vorlesen? Okay. Ist wieder so ein schweres Wort oder warum? Okay. Von den Kindern jemand vielleicht? Ja. Papier, ja. Nee, da steht was geschrieben. Der Ort, worum es geht. Der gefährliche Ort. Okay. Das ist zu weit weg, vielleicht ist das zu klein geschrieben. Möchte jemand vielleicht einmal näher kommen und gucken, ob da was steht oder was da steht? Vielleicht von den Kindern jemand. Wer möchte, wer kann lesen? Ist auf Deutsch. Ist es zu dunkel, vielleicht hier, oder? Kommt mal jemand nach vorne von den Kindern. Wer möchte einmal nach vorne kommen? Keine Angst, ihr könnt das alle gleich lesen. Und dauert die Predigt nachher noch länger. Ja. Deswegen. Wer möchte einmal bitte nach vorne? Ganz einfach, garantiert. Ihr blamiert euch nicht, keine Angst. Wer möchte einmal nach vorne? Kommt. Ihr müsst mir helfen, sonst komme ich nicht weiter hier. Wir brauchen das. Kann auch jemand von den Erwachsenen kommen, ist egal. Komm, André. Du kannst doch. Was steht da? Warte mal. Wahrscheinlich ist es einfach nur zu dunkel. Komm, ich gebe dir mal den Stift. Mach den mal an, vorne. Genau, einfach nach vorne. Genau. Guck mal, steht da irgendwas?
Epheser 6,12.
Ah, steht doch was. Ja, okay, genau, danke. Das reicht. Epheser 6,12. Also ihr habt das mit euren Augen nicht gesehen, oder? Nachdem André mit dem Stift, mit dem Licht da drauf geleuchtet hat, hat man das sehen können. Und das dritte Gebiet oder das, worum es heute geht, ist eigentlich auch ein Gebiet, das wir mit unseren Augen nicht sehen können. Es ist ein Gebiet, was wir mit unseren fünf Sinnesorganen nicht wahrnehmen können. Es ist für unsere Augen unsichtbar. Wir können es nicht fühlen. Was sind die weiteren Sinnesorgane? Ja, sehen, fühlen, schmecken, riechen, hören. Genau. Das ist ein Gebiet, was wir mit unseren fünf Sinnesorganen nicht wahrnehmen können. Und wir haben ja gelesen, Epheser 6, Vers 12, da wird uns dieses Gebiet beschrieben. Lasst uns einmal lesen. Epheser 6, Vers 12. Ich muss das hier einmal hier aufschlagen. Da heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist ein Gebiet oder ein Ort, ein Bereich, den wir nicht mit unseren Augen sehen können. Das ist ein Gebiet, wo Mächtige, wo Gewalten sind, wo ein Herr dieser Welt ist, wo Finsternis ist. Das können wir nicht sehen. Und Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, wir kennen die listigen Anschläge des Teufels oder die Strategien des Teufels, damit er uns nicht übervorteilt. Ich frage dich mal, kennst du die Strategien oder die listigen Anschläge des Teufels, damit du nicht übervorteilt wirst? Kennst du sie? Und Henry hat am Anfang gesagt, wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes predigen. Und Paulus sagt, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, und heute will ich einfach über diesen Bereich, über dieses Gebiet des Teufels und seiner Dämonen sprechen. Weil das gehört nämlich auch zum Ratschluss dazu, wie sollen wir, oder wir müssen etwas über den Feind wissen, damit wir nicht übervorteilt werden, wie Paulus es sagt. Und Paulus sagt von sich, wir wissen, wir kennen die Strategien des Teufels, wir wissen, wie er handelt, welche Macht er hat, was er kann und was er nicht kann. Und darum soll es mir heute gehen. Wer ist der Erzfeind Gottes und wer sind seine Helfer? Ein Bereich, der wichtig ist, wie gesagt, für unsere Augen unsichtbar ist und mit unseren fünf Sinnesorganen können wir sie nicht wahrnehmen. Wer kann uns darüber informieren? Wer kann uns da die Wahrheit sagen? Wer kann uns darüber berichten? Gott sagt uns in seinem Wort etwas über diesen Bereich, über dieses Gebiet. Viele Menschen glauben nicht, dass es dieses Gebiet oder dieses Unsichtbare gibt. Aber ich habe ja gerade einfach mit diesem Zettel gezeigt, nur weil wir es mit unseren Augen nicht sehen, nur weil wir es mit unseren fünf Sinnesorganen nicht wahrnehmen können, heißt jetzt nicht, dass da nichts auf dem Zettel stand. Es stand ja was. Nur mit diesem Licht konnten wir das sehen. Und so gibt uns das Wort Gottes, das das Licht der Welt ist, öffnet uns die Augen für diesen Bereich. Nicht, dass wir das mit unseren Augen sehen, aber verstehen, was dort ist, was dort passiert, wer der Erzfeind Gottes ist und wer seine Helfer sind. Die Bibel nennt ihn, er ist der Satan. Satan, das Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet der Widersteher, laut Apostelgeschichte 5, Vers 3. Dieses Wort finden wir auch ganz oft in dem Alten Testament. Im Neuen Testament begegnet uns öfter das Wort Teufel. Das Wort Teufel, das kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich Hinüberwerfer. Also wenn jemand zum Beispiel bei einem Angriff einen Stein über die Mauer wirft oder eine brennende Fackel, ja, also man könnte auch sagen Angreifer. Das finden wir zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 8. Dann weiter wird uns der Erzfeind Gottes als Geist in der Bibel beschrieben. Mit dem Namen Geist wird er genannt, Epheser 2, Vers 2. Oder auch aus dem Judentum Beelzebul, Matthäus 12, 24 bis 27 zum Beispiel. In der Offenbarung spricht die Bibel von dem Satan, von dem Erzfeind Gottes ganz oft von dem Drachen oder von der Schlange. In 1. Johannes Kapitel 5 wird er der Böse genannt. Das sind so einige Namen, vielleicht gibt es noch weitere Namen, aber so einige Namen, wo die Bibel uns von dem Teufel, von dem Erzfeind Gottes berichtet, wie er in der Bibel genannt wird. Nun, wie kam es dazu, dass der Erzfeind Gottes Erzfeind wurde? Lasst uns dazu lesen aus Jesaja Kapitel 14. Da beschreibt Gott auf eine symbolische oder bildhafte Weise, wie das passiert ist und wer dieser Teufel war. Jesaja 14, 12 bis 14. Da heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Vers 15 habe ich jetzt auch noch mitgelesen. Also das beschreibt Gott und sagt, wie der Erzfeind Gottes zum Erzfeind wurde. Er war ein Engel, ein sehr hohes Wesen. Vielleicht können wir noch die weitere nächste Bibelstelle lesen aus Hesekiel 28, 12 bis 18. Da wird es auch nochmal beschrieben. Hesekiel 28, 12 bis 18. Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen, weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast. Darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zur Asche gemacht hat, auf der Erde vor aller Augen. Das ist in bildhafter Sprache erklärt, wer der Teufel einmal war, der Widersacher Gottes, und warum er nicht mehr der ist, wer er ist, dass er jetzt ein Feind Gottes geworden ist, weil er sich erhoben hat. Er wollte genauso sein wie Gott. Und daraufhin hat Gott ihn dann verstoßen. Er war der Beste, der Schönste, voller Weisheit. Aber weil er sich erhoben hat oder überhoben hat, hat Gott ihn hinuntergestürzt. Das Interessante ist, wie hat der Teufel dann die ersten Menschen verführen wollen? Was war seine Begründung oder was war sein Angebot für die Menschen? Was hat er gesagt zu Adam und Eva? Ihr werdet sein wie Gott. Also genau das Gleiche, was er versucht hat, wie Gott zu sein oder sogar noch höher als Gott zu sein, genauso mit diesem Angebot kommt er zu den Menschen und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Gleiche Strategie, das Gleiche, es zieht bei den Menschen. Auch der Mensch will ein Stück weit Gott sein oder wie Gott. Ja, der Teufel will nicht nur wie Gott sein, sondern er will anstelle von Gott sein. Was ist das Wesen des Teufels? Der Teufel, er wird genannt in 2. Korinther 4, Vers 4, er ist der Gott dieser Welt. Und wir hatten es auch hier gelesen in Hesekiel, sagt, du warst der Gott, sagt Gott selber. Er ist der Gott dieser Welt. Und was heißt Gott? Was zeichnet einen Gott aus? Zum einen ist Gott höher als die Menschen, aber auf der anderen Seite ist Gott auch niedriger als die Menschen. Was meine ich damit oder was bedeutet das? Der Gott oder Gott ist höher, er ist ein höheres Wesen, die Menschen oder den Menschen übergeordnet, er ist ein Herrscher, er ist ein Bestimmer, er hatte das Sagen, er steht den Menschen oder die Menschen stehen ihm zur Verfügung, die Menschen beten ihn an, weil er über Gott ist, er ist stärker, er ist größer. Das ist ein Gott, deswegen beten ihn die Menschen an. Auf der anderen Seite ist Gott auch niedriger als die Menschen. Was meine ich damit? Dieser Gott, er steht den Menschen zur Verfügung. Die Menschen haben gewisse Erwartungen an diesen Gott. Dieser Gott, er soll ihnen dienen, in Anführungszeichen. Er soll ihnen helfen. Wenn sie zum Beispiel in Not sind, dann beten sie und erwarten Hilfe von diesem Gott. Wenn sie unterwegs sind um Bewahrung, vielleicht beten einige für das Wetter, vielleicht um Gesundheit und viele andere Dinge, das sind so die Erwartungen, die ein Mensch an diesen Gott hat. Und da ist der Mensch irgendwo dem Gott übergeordnet, in Anführungszeichen, und er erwartet etwas von diesem Gott. Genauso ist auch eigentlich der Gott der Bibel. Er ist zum einen höher als wir Menschen, er ist der Schöpfer, er ist der Gott. Auf der anderen Seite ist Gott auch ein Helfer, einer, der uns zur Verfügung steht, in dem Sinne, dass er uns helfen will, dass er das Gute für uns will, dass er sich erniedrigt und ja, uns vergibt und so weiter. Laut Epheser 2, Vers 2 bestimmt Satan maßgeblich den Lauf dieser Welt. Ist interessant, nicht Gott, sondern die Bibel sagt uns, in Epheser 2, Vers 2 sagt Paulus, dass Satan maßgeblich den Lauf dieser Welt bestimmt. Und auch bei dem Satan ist das so, wie ich schon gesagt habe, er ist ja auch Gott, der Gott dieser Welt. Er ist auf der einen Seite höher als der Mensch, aber auf der anderen Seite auch niedriger als der Mensch. Genauso wie Gott seine Hilfe den Menschen anbietet, genauso bietet auch der Teufel den Menschen seine Hilfe an. Er ist auch Helfer. Deswegen wenden sich Menschen, wenn sie vielleicht krank sind, an ihn, gehen so vielleicht zu bestimmten Heilern, Wunderheilern. wenn die Menschen vielleicht ratlos sind und Rat suchen, dann wenden sie sich auch an den Teufel oder an Menschen, die da mit ihm Kontakt aufnehmen können. Im Geschäft, im Business wenden sich die Leute auch an diese Kraft, an diese Macht, an diesen Gott, um da vielleicht zu erfahren, was soll ich machen, wie kann ich meinen Gewinn maximieren und so weiter. Eigentlich in allen Bereichen des Lebens, so wie der Mensch sich an Gott wenden kann, da machen das die Menschen, sie wenden sich an den Teufel, an den Widersacher Gottes. Auch er hat Kraft, auch er hat eine gewisse Macht, auch er kann etwas tun. Diese Kraft dürfen und können wir nicht leugnen, das sagt uns die Bibel eindeutig. Das Interessante ist, dass dieser Teufel, er zeigt sich nicht mit einer hässlichen Fratze oft. Wenn wir einfach mal so ehrlich sind und einfach mal schauen, der Teufel präsentiert sich heute ganz oft als Helfer, als ein Harmloser, als einer, der das Gute für die Menschen will. Deswegen wenden sich viele Menschen auch an ihn und sagen, ja, was ist da so Schlimmes dran, wenn wir uns da um Hilfe suchen? Sie suchen Hilfe und bekommen sie auch tatsächlich ganz oft. Wie gesagt, der Teufel, der präsentiert sich nicht als einer, der gefährlich ist, der die Finsternis ist, der der Tod ist, sondern die Menschen nehmen ihn ganz oft als einen Helfer, als einen Harmlosen wahr. Und wenn er doch irgendwo als in seiner hässlichen Fratze kommt, seien wir doch einfach ehrlich, die Menschen haben sich daran gewöhnt. Sie nehmen das einfach wahr und sagen, na gut, was ist schon dabei? Sieht zwar ein bisschen schrecklich aus, aber okay, ist halt so. Der Teufel wurde schon immer so gemalt mit Hörnern und mit einem Schwanz oder wie auch immer. Aber ganz oft präsentiert sich der Teufel als einer, der helfen will. Und ja, wenn Menschen nicht mehr helfen können vielleicht mit ihren Künsten oder mit ihrer Medizin und so weiter, dann wenden sich die Menschen an ihn und er kann auf übernatürliche Art und Weise auch wirklich helfen. Jesus nennt den Teufel auch Vater. Und wenn jemand Vater ist, was hat er folglich? Kinder, ne? Sonst wäre er einfach nur Mann, ne? Wenn er verheiratet wäre und keine Kinder hätte. Aber weil er Vater heißt, dann muss er auch Kinder haben. Und so nennt der Vater, Jesus ihn den Vater. Er ist Vater. Folglich hat er auch Kinder. So wie wir Gottes Kinder sein können, hat der Teufel auch seine Kinder, sind die Kinder des Teufels. Die Bibel nennt ihn, er ist ein Versucher. Er ist ein Lügner. Und er ist ein Vater der Lüge. Johannes 8, Vers 44. Und die Hauptlüge, die der Teufel den Menschen zeigt oder sagt, ist die, 1. Johannes 2, 22 und 23. Ein bisschen zu viele Lesezeichen hier in der Bibel, stören gerade. 1. Johannes 2, 22 und 23. Da heißt es, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und das ist die größte Lüge des Teufels, dass er nicht glaubt oder den Menschen sagt, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Das ist die größte Lüge, das ist der Antichrist. Christ, haben wir hier gelesen. Laut Offenbarung 2, 12, Vers 10 ist der Teufel ein Verkläger der Brüder. Der Teufel verklagte die Gläubigen bei Gott und sagt, hast du wieder gesehen, was er gemacht hat? Manchmal zu Recht, wenn wir etwas Böses tun, aber oft auch zu Unrecht. Er verklägt uns, obwohl da nichts da ist, was zu verklagen wäre. Er ist ein Mörder, nennt ihn die Bibel. Trotzdem, die Bibel sagt, wir dürfen oder sollen den Teufel hassen. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht spotten. Das verbietet uns die Bibel, dass wir nicht über den Teufel spotten. Wenn wir Judas 8 und 9 lesen, da haben wir eine Begebenheit. Judas 8 und 9. Da heißt es, ebenso sind auch die Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern.
Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Also von Leuten, die lästern über diese unsichtbare Welt, sagt uns die Bibel, das sind die Träumer, das sind die Bösen, die sowas tun. Auch als Gläubige oder als Menschen dürfen wir dieses nicht lästern, dürfen wir nicht darüber lästern. Wir sollen nicht mit denen übereinkommen, wir sollen nicht das Böse tun, aber lästern sollen wir auch nicht. Der Teufel ist nicht alleine, er hat Helfer. So wie Gott seine Engel hat, die ihm helfen, die ihm dienen, so hat auch der Teufel seine Helfer. Es sind geistige Wesen, das heißt, sie haben keinen Körper, keinen Leib. Sie sind die Gehilfen des Teufels, laut Epheser 6, 11 und 12, 1. Timotheus 4, 1 und Offenbarung 12, Vers 9. Sie werden auch als verführerische Geister genannt oder auch Boten oder auch seine Engel, nennt die Bibel sie. Sie werden auch Dämonen genannt oder auch unreine Geister. Sie haben Eigenschaften wie Menschen oder wie eine Person. Sie haben zwar keinen Leib, aber Eigenschaften wie eine Person. Zum Beispiel können die Dämonen, die Helfer des Teufels, sie können sprechen. Sie können glauben nach Jakobus 2, Vers 19. Und auch nach Jakobus 2, Vers 19 können sie Angst empfinden. Wo ist der Wohnraum dieser Dämonen oder der Helfer Gottes? Wir hatten gelesen in Epheser 6, 11 und, oder Epheser 6, Vers 12, dass sie in der Luft herrschen. Also in einem Bereich, den wir nicht mit unseren Augen sehen können. Also der Teufel, er wohnt in der Geisteswelt oder in der himmlischen Welt oder auch unter dem Himmel. So wie ich das verstehe, gibt es zwei Bereiche, da wo der Teufel wohnt und ein Bereich, der in dieser Luft ist. Epheser 2, Vers 2 können wir da lesen, zum Beispiel, oder 1. Johannes 4, Vers 4 berichtet uns davon. Er ist in dieser Luft oder da, wo wir Menschen sind, in dieser unsichtbaren Welt, lebt der Teufel auch. Und er kann zwischen diesen beiden Welten, sage ich mal, oder über diesen zwei Gebieten hin und her wandern. Aber es ist, wie gesagt, auf diese beiden Gebiete begrenzt. Wir lesen davon, dass eines Tages der Teufel, in Offenbarung 12, Vers 13, dass er auf diese Erde geworfen wird. Das heißt, dass er aus diesem einen Bereich weggenommen wird oder dass er nur noch mal nur auf diesem Bereich, auf dieser Erde sein wird, aber den zweiten Bereich nicht mehr betreten kann. Dann lesen wir auch in der Bibel oder berichtet uns die Bibel, dass Dämonen oder diese unreinen Geister auch in Kreaturen leben können, das heißt in Tieren oder auch in Menschen. Die Bibel gibt uns da auch Beispiele, wo Jesus einen Menschen heilt. Der Teufel erlebt nicht in der Hölle, wie einige fälschlicherweise meinen, dass er in der Hölle da irgendwo eingesperrt ist und nichts machen kann. Nein, er ist der Herr dieser Welt oder der Fürst dieser Welt, er ist der Gott dieser Welt und er wirkt und herrscht und regiert heute zum großen Teil die Welt. Die Hölle, das ist der zukünftige Ort, wo der Teufel einmal hineingeworfen wird. In Offenbarung lesen wir davon, das ist der feurige Pfuhl. Ganz am Ende der Zeit wird Gott den Teufel und den Tod und sein Reich in den feurigen Pfuhl werfen. Sein Bewegungsraum ist von Gott begrenzt, das heißt, er kann nicht überall hin. Wie gesagt, auf diese beiden Bereiche ist sein Bewegungsraum begrenzt. Was ist so die Macht oder welche Macht hat der Teufel und seine Dämonen? Die Macht ist sehr groß, oft unterschätzen die Menschen seine Macht, aber die Macht ist von Gott zum Glück begrenzt. Genauso, wie wir das auch heute kennen, vielleicht in einer Firma, da gibt es den Chef, da gibt es Vorgesetzte und so weiter. So gibt es auch wohl in diesem Bereich, in dem unsichtbaren Bereich, unter den Dämonen und unter den dienstbaren Geistern des Teufels, gibt es eine Hierarchie, eine Rangordnung. Da gibt es den Obersten oder den Fürsten und er hat unter sich auch einfachere Dämonen und Diener. Er wird auch als böser Geist, als Oberster genannt oder als Fürst oder als Majestät. Welche Macht haben diese Dämonen? In Lukas Kapitel
11, Vers 14, da finden wir eine Begebenheit, wo ein Mann stumm ist, er kann nicht reden. Und wo Jesus zu ihm kommt, wir lesen davon, da heißt es, ein böser Geist war in ihm und er war stumm. Und Jesus kommt und heilt diesen Menschen, der böse Geist fährt aus ihm heraus und er fängt an zu reden. Das heißt, dieser Geist war in der Lage, ihm quasi die Stimme zu nehmen, das heißt gesundheitlich auf ihn einzuwirken. Laut Markus 5, 1 bis 20, da lesen wir die Begebenheit von dem besessenen Gerasener, also ein Mann, der aus Gerasena kommt, also aus Gera kommt. Und dieser Mann, er war nicht nur von einem Dämon besessen, sondern viele Dämonen. Es waren wahrscheinlich 2000 oder über 2000 Dämonen, weil wenn wir dann später lesen, dass etwa 2000 Schweine, in die dann diese Dämonen gefahren sind, etwa 2000 Schweine sich in den Abgrund geschmissen haben. Das heißt, alle diese Schweine waren dann von einem Dämon, sag ich mal, besessen und sind dann den Abhang hinuntergestürzt. Dieser Mann, von dem wir lesen in Markus 5, 1 bis 20, er hat sich mit Steinen geschlagen, man hat ihn versucht zu fesseln. Er hatte eine so große Kraft, dass er die Fesseln zerrieben hat, dass er die Seile kaputt gerissen hat. Also diese Dämonen, die in ihm gewohnt haben, es war nicht einer, es waren mehrere, die haben eine so große Kraft in ihm verursacht, dass er in der Lage war, so ja, übernatürliche Dinge zu machen. Was jetzt im Umkehrschluss nicht heißt, dass jeder, der stark ist, dass er besessen ist. Ja, also versteht mich da nicht falsch. Er hatte keine Kontrolle über sich. Ja? Er lebte alleine in einer Höhle. Er konnte nicht unter den Menschen leben, man konnte ihn nicht bändigen, er konnte sich nicht kontrollieren. So eine Auswirkung hatten diese Dämonen oder diese bösen Geister, die in ihm gelebt haben. Und der Oberst der Dämonen, er kann seine Helfer, seine Dämonen quasi geografisch aufteilen und sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und er kann ihnen Aufgaben zuteilen. Sie haben verschiedene Aufgaben. Und dadurch erreicht er quasi das, was auch Gott erreicht. Durch diese Möglichkeit oder dadurch, dass er quasi seine Dämonen überall auf der Erde verteilen kann, erreicht er eine quasi Allmacht, eine quasi Allgegenwart und eine quasi Allwissenheit. Er ist nicht wie Gott allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, aber er erreicht Ähnliches dadurch, dass seine Dämonen überall verteilt sind und ihn informieren, dass sie ihm sagen, was los ist. Dass er so gut vernetzt ist, sage ich mal. In Daniel Kapitel 10, können wir das lesen, oder in Epheser Kapitel 6. Diese Dämonen, sie können Gewalt auf die geschaffene Natur ausüben. Vielleicht durch Menschen. Gott sagt damals im Garten Eden, was soll der Mensch machen mit der Erde? Er soll sie bewahren und bebauen, oder? Genau das versucht der Teufel auch. Aber nicht auf eine gute Art und Weise, sondern vielleicht die Natur zu zerstören. Er wirkt auf den Menschen und wirkt somit auch indirekt auf die Natur. Auch die Dämonen, sie können Wunder tun, sie haben Kraft. Man versteht das manchmal nicht oder begreift es nicht. Denken wir da an 2. Mose 7, Vers 12, wo Gott zu Mose gesagt hat, er soll das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und was macht er da? Was macht Mose? Was ist da passiert? Er weiß es von den Kindern. Mose nimmt seinen Stab, er wirft ihn auf die Erde und was passiert dann? Es wird eine Schlange daraus, richtig? Und was macht der Pharao? Er ruft seine Zauberer, seine Weisen und was machen sie? Machen das Gleiche. Ja, das ist eigentlich unerklärlich, aber wir sehen, dass auch diese Macht wirklich eine Kraft hat und wirklich übernatürliche Wunder tun kann. Wir lesen sogar von Paulus im Neuen Testament, dass er sagt, dass er gehindert vom Satan gehindert wurde, nach Thessalonich zu kommen. Wie das genau war oder was Paulus genau damit meint, weiß man nicht. Vielleicht hat der Teufel irgendwo eine Krankheit zugelassen oder gegeben oder dass der Teufel ihn auf eine andere Art und Weise gehindert hat, dass er früher nach Thessalonich kommt. Er schreibt da in 1. Thessalonicher 2, 18 beschreibt er das. Ich wollte zu euch früher kommen, aber der Satan hat mich gehindert. Von dem Beispiel von dem besessenen Gerasener können wir auch schlussfolgern, dass der Teufel, er war nackt, wenn wir diese Begebenheit lesen, in Markus 5 lesen wir, dass dieser Mann, er war nackt, dass der Teufel den Menschen in Schamlosigkeit führt, er führt den Menschen in Einsamkeit und er verfügt über den Menschen. Der Mensch hat keine Kontrolle, manchmal oder oft, über sich selber. Lukas Kapitel 13, Vers 16. Oh, jetzt habe ich eine Bibelstelle vergessen. Lukas 13, Vers 16. Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hat, am Sabbat von diesen Fesseln gelöst werden? Also eine Begebenheit, wo die Jesus erzählt und sagt, eine Frau, eine Tochter Abrahams, eine Frau, die aus dem Judentum kommt, sagt, der Teufel hat sie 18 Jahre gefesselt oder gebunden gehalten in ihrer Krankheit. Also hat der Teufel auch hier eine gewisse Macht, dass er manchmal Menschen sogar ja, in Krankheit gebunden halten kann. Zum Beispiel, aber es ist nicht nur der Teufel, der die Menschen in Krankheit gebunden halten kann, sondern manchmal oder oft ist das auch, oder Gott hat auch, oder manchmal benutzt Gott auch so eine Krankheit, um uns Menschen auf etwas hinzuweisen. Das heißt, wenn jemand dass nicht generell Krankheit etwas was ist, was vom Teufel kommt, auch manchmal benutzt Gott auch, oder Gott ist es eigentlich, der Krankheit auf dieser Erde zugelassen hat. Nach dem Sündenfall lesen wir, dass Gott auch Unkraut zugelassen hat. Das heißt, dass die Erde oder der Boden wird Unkraut hervorgehen lassen. Du wirst im Schweiß deines Angesichts die Arbeit verrichten. Aber auch Krankheiten sind da über die Erde gekommen. Das heißt, Gott hat es so zugelassen und Gott hat das einfach so nach dem Sündenfall bestimmt. Es ist nicht immer der Teufel, der Krankheiten schickt, aber wie es hier scheint, ist es doch manchmal so. Der Teufel, er ist der Gott dieser Welt und er versucht, sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. In Offenbarungen, in Sendschreiben heißt es, er hat den Thron, ich weiß jetzt nicht, an welche Gemeinde es geschrieben war, er hat den Thron dahingestellt. Seinen Thron hat er in eine bestimmte Stadt hingestellt und er regiert dort. So versucht der Teufel, sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Es gelingt ihm. Erinnern wir uns an die Versuchung bei Jesus. Was hat der Teufel dazu Jesus gesagt? Das alles gehört mir. Ich will dir das alles geben, wenn du dich von mir verbeugst und mich anbetest. Na, das war nicht gelogen. Es gehört wirklich alles Gott letztlich. Aber Gott erlaubt dem Teufel, sein Reich hier zu bauen und in gewissen Grenzen hier zu herrschen. Und Gott toleriert das, Gott akzeptiert das. Aber bei alledem ist Gott größer. Und wie gesagt, der Teufel sagt ja, das alles gehört mir, das alles will ich dir geben und schenken, wenn du mich anbetest. Und er hat da nicht gelogen, das war wirklich so. Aber genauso wissen wir auch, dass Jesus auch sein Reich auf dieser Erde baut. Das Himmelreich oder das Reich Gottes, es ist auch ein nicht sichtbares Reich. Es ist ein Reich, das Jesus auf dieser Erde baut. Und auch dieses Reich möchte Jesus bauen parallel. Und wir können uns entscheiden, zu welchem Reich wir gehören, zu dem Reich des Teufels oder ob wir in dieses Himmelreich wollen, in das Reich Gottes. Wir lesen auch davon, dass der Teufel und seine Dämonen den Menschen Gedanken einflößen können oder sie versuchen können oder böse Gedanken sehen können. Zum Beispiel sehen wir das bei Judas und bei Hananias und Sapphira. Oder wir haben es auch vorhin in dem Lied gesungen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ja, wenn der Teufel uns, wie hieß es da jetzt nochmal, ich habe es jetzt vergessen, aber da war auch dieser Gedanke, dass der Teufel uns Gedanken einflößen kann. Dass er unsere Gedanken ja irgendwo beeinflussen kann. Aber er kann uns nicht nur böse Gedanken einflößen, sondern er kann auch gute Gedanken wegnehmen. Erinnern wir uns da an dieses Gleichnis von dem Boden. Da gibt es unterschiedliche Böden oder vielleicht auch nach dem Gottesdienst heute. Wir hören etwas. Ja? Auf welchen Boden fällt das, was wir heute hören? Es kann auf einen Boden fallen, wo wir sagen, oh, ey, super. Aber im nächsten Moment kommt dann die Sonne, kommen einfach diese alltäglichen Dinge und dann ist dieses einfach verflossen. Diese guten Gedanken nimmt der Teufel einfach weg. Sie sind plötzlich nicht mehr da. Nach Daniel Kapitel 10 und Offenbarung Kapitel 9 sehen wir, dass er der Gott dieser Welt ist. Und wie ich schon gesagt habe, er beeinflusst oder er verführt die ganze Welt. Und das das nimmt auch die Politik mit hinein. Das heißt, alle Menschen werden versucht von dem Teufel oder versucht der Teufel zu verführen. Auch an uns Christen kommt er heran. Auch uns will er verführen. Wie ich schon gesagt habe, er versucht uns böse Gedanken einzuflößen. Er versucht uns das Gute, was wir haben, wegzunehmen. Versucht Zweifel zu sehen. Genau, das war das, was in dem Lied vorhin war. Er versucht, dass wir anfangen zu zweifeln. Er versucht uns Zweifel in uns hineinzusehen. Also der Teufel, er hat schon eine Macht. Aber Jesus ist über allem. Ich möchte einfach nicht damit schließen, einfach zu zeigen, wie böse oder welche Macht der Teufel und sein Reich hat, sondern möchte einfach mit dem letzten Punkt einfach noch zeigen, dass Gott dem Teufel und seinem Reich Grenzen gesetzt hat. Zum Beispiel sehen wir bei Hiob, dass der Teufel, um Hiob etwas anzutun, er brauchte eine Genehmigung von Gott. Er kommt zu Gott und sagt, pass auf, siehst du, dein Knecht Hiob, er ist ja nur treu, weil du es ihm so gut gehen lässt. Und Gott gibt ihm die Genehmigung, ihn anzutasten. Aber gleichzeitig heißt das nicht, dass er alles machen darf. Auch hier sehen wir, dass Gott ihm Grenzen setzt. Sein Leben darfst du aber nicht nehmen. Jesus selber sagt in Lukas 22, Lukas 22, 31 und 32. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das heißt, der Teufel hat versucht, zu sieben wie den Weizen. Das heißt, irgendwie zu schütteln, zu trennen, kaputt zu machen. Aber Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also hier sehen wir auch, dass der Teufel die Kinder Gottes, die Christen, versucht anzufechten, sie zu erschüttern, kaputt zu machen und zu zerstören. Aber Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er versucht es. Und wenn er es versucht, heißt es nicht, dass wir gleich besessen sind oder dass wir von ihm, dass er in uns lebt jetzt plötzlich, sondern er versucht, jeden zu verführen, egal ob er Kind Gottes ist oder nicht. Aber wir dürfen oder müssen nicht darauf eingehen. Paulus sagt, oder Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Gebet ist dafür wichtig. Paulus sagt zum Beispiel auch von sich selber, mir ist gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Das heißt dort, Satans Engel, die mich mit Fäusten schlagen. Also Paulus, ich weiß nicht, wie er das erkannt hat, aber er sagt von sich selber, mir ist gegeben ein Pfahl ins Fleisch, damit ich mich nicht überhebe. Es ist Satans Engel, es ist ein Dämon, der versucht, mich anzugreifen. Ja, also Paulus war nicht besessen, dass wir das falsch verstehen, sondern es ist der Teufel, der ihn angreift, wie auch immer dieses ausgesehen haben mag. Aber er hat diese Versuchung oder diesen Angriff des Teufels, der ihn mit Fäusten schlägt, wie er hier berichtet. Aber wie gesagt, die Angriffe sind da, aber es heißt nicht, dass ein Mensch sofort besessen ist. Damit möchte ich einfach auch schließen und einfach aufzeigen, dass es diese Macht wirklich gibt. Und bei der Vorbereitung habe ich einfach so gelesen, das war so eine kurze Überschrift beim Deutschlandfunk, ja, die Menschen glauben immer noch, dass es böse Geister und Dämonen gibt, die in den Menschen leben können, aber das ist ein, ja, so, ich gebe das mit meinen Worten wieder, ein Mythos, das ist nur eine psychische Krankheit. Nein, es ist keine psychische Krankheit, gleichwohl es psychische Krankheiten gibt, aber diese unsichtbare Macht, diesen Erzfeind Gottes, den gibt es wirklich, genauso wie es auch Gott gibt, und der ist heute genauso noch aktiv und am Werk. Und wenn Menschen da Hilfe bekommen oder suchen, entsprechend werden sie auch den Preis dafür bezahlen. Ich möchte einfach vielleicht in der nächsten Predigt, wenn ich dann wieder dran bin, einfach darauf eingehen, wie versucht der Teufel heute, die Menschen, ihnen Hilfe anzubieten, und welchen Preis zahlen die Menschen letztlich dafür. Einfach hier, wie wir gelesen haben, wir müssen die Feinde oder die Taktiken des Feindes wissen, wir müssen wissen, wer er ist, welche Möglichkeiten er hat, aber wir dürfen einfach sagen, dass seine Möglichkeiten von Gott begrenzt sind. Obwohl die Möglichkeiten groß sind, dürfen wir wissen, dass er da ist und dass er uns versucht anzufechten, auch die Christen, aber es heißt nicht, dass wir besessen sind. Das ist normal, wenn wir angefochten werden, wenn wir versucht werden. Er hat das bei Paulus getan, er hat das bei Petrus getan und er tut es auch heute. Amen.